Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Und heute, auf diese, habe ich mich ehrlich gesagt ganz besonders gefreut.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erbe heute.
Der heißt Benny Lautz, er ist also unser erster Erbe und ja, auch wenn er inzwischen 6 Jahre vom TSV 1860 weg ist, haben die Fans ihn nicht vergessen. Es gibt nicht wenige, die ihn sich sehnlichst zurückwünschen an die Grünwalder Straße 114. Insgesamt erzielte der ehemalige Nationalspieler 85 Tore zu Erst- und Zweitliga-Zeiten für die Löwen und Laut ist damit erfolgreicher als Kultstürmer Bernhard Winkler. Heute ist der 38-jährige Benny Laut zu Gast bei Radis Erben. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir ihn für unseren Podcast gewinnen konnten. Der ehemalige Stürmer der Löwen lebt mit seiner Familie in Grünwald bei München und arbeitet unter anderem wie meine Wenigkeit für den Streamingdienst DAZN als Experte.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz.
Benny, wir haben die Ehre heute mit dir. Du bist der erste Erbe Radis, der also mit dabei ist in unserem Podcast. Und gleichzeitig bist du einer, der sich auch noch unfassbar mit dem TSV 1860 identifiziert. Oder täusche ich mich da?
Nein, da hast du natürlich ganz recht. Ja, das hat sich auch nach meiner aktiven Karriere natürlich nicht erledigt, dass ich die 60er natürlich verfolge, nicht regelmäßig im Stadion. Dafür habe ich einfach die Zeit nicht, aber egal wo ich bin, wenn die 60er spielen, dann läuft der Ergebnisticker, dann informiere ich mich und halte mich immer auf dem Laufenden, was bei 60 passiert.
Jetzt sind wir heute in einem Zoom-Meeting zusammengeschaltet. Es wäre uns allen viel lieber gewesen, wenn wir jetzt alle drei an einem Tisch sitzen würden. Das hat leider durch Corona nicht ganz funktioniert. Da sind wir auch schon beim Thema, Benny. Wie gehst du und deine Familie mit dem Thema um?
Ja, ich glaube, es ist natürlich schon keine einfache Zeit für alle, aber auch eine Zeit, in der man eine Menge mitnehmen kann. Ja, also ganz einfache Dinge. Du hast es gerade gesagt, wir sind hier in so einem Zoom-Meeting, wir sitzen nicht zusammen, wir können uns trotzdem alle austauschen. Ich muss zugeben, ich bin jetzt kein großer Technik-Freak, Internet-Freak und so weiter. Und für mich ist da vieles auch neu. Mein Sohn, der ist 9, der geht in die 4. Klasse. Die haben jetzt schon 2 Wochen auch über dieses Programm ein bisschen Online-Unterricht gemacht, über die Schule mit ihrem Lehrer, wo ich sage, der hat mir das dann erklärt, wie das hier funktioniert. Und so sind es ganz kleine Dinge bei mir, aber das geht ja bis in Firmen, in Gesellschaften rein, die da neue Wege kennenlernen, das geht draußen. Man entdeckt plötzlich wieder die Natur vor der Tür, was man so hat. Die meisten Leute arbeiten die ganze Woche. Am Wochenende legen sie die Beine hoch, am Montag geht es wieder weiter. Jetzt hat man mal die Zeit, auch mit seiner Familie zumindest ein bisschen vor die Tür zu gehen, spazieren zu gehen, einfach auch mal ein bisschen durchzupusten. Wie gesagt, das hätten sich alle natürlich gerne erspart. Ich hoffe das trotzdem, dass es irgendwann vorbei ist. Aber es hat auch das eine oder andere Positive, das auch hoffentlich dann in Zukunft jeder mitnimmt.
Benny, wie erklärst du eigentlich deinen beiden Kindern, was in der Welt gerade sich abspielt?
Der Kleine, der ist 4, da ist es natürlich schwierig. Der versteht nicht ganz, warum er denn ich endlich in den Kindergarten wieder gehen kann. Auch da gibt es immer mal wieder ein paar Videos von den Erzieherinnen, was ganz nett ist, aber der will natürlich da hinfahren und mit seinen Kumpels spielen. Der Große, der versteht es, der ist mit 9, der hat das natürlich schon kapiert, was da los ist. Und ja, wie gesagt, man muss auch da das natürlich feinfühlig erklären. Das ging schon los, das heißt ja, natürlich eine ganz spezielle Zeit, wir müssen alle schützen, wir können jetzt nicht zu Oma und Opa, da müssen wir aufpassen, die Schule macht Pause, es sind keine Ferien, sondern es muss trotzdem weiter gelernt werden, also es sind alles so kleine Sachen, die dazugehören, aber wie gesagt, also bei uns hat es bisher wirklich wunderbar geklappt.
Wie machst du dich eigentlich als Lehrer?
Es geht, also den Großteil macht meine Frau, die ist ja wirklich sehr engagiert, die ist da jeden Tag mit dabei und wenn es mal pressiert oder sagen wir mal, in Mathematik war jetzt nicht das Schlechteste, von dem her, wenn es mal da ein paar knifflige Sachen gibt, da kann ich noch gut mithalten, da kann ich ihm auch noch ein bisschen was erklären, aber bei allen anderen Dingen habe ich Gott sei Dank meine Frau, die macht das ganz gut.
Es wird jetzt sogar schon über Mundschutzpflicht in Deutschland gesprochen. Es gibt ganz viele verschiedene Meinungen bei uns. Die Meinungen der Virologen geht auseinander. Wie siehst du das? Wird die Freiheit da zu sehr beschnitten bei uns momentan?
Also grundsätzlich sind ja viel zu viele, die sich zu irgendwas äußern, wovon sie keine Ahnung haben, die gleichzeitig natürlich damit auch die Leute beeinflussen. Deswegen muss man schon wirklich immer ganz genau zuhören und hingucken, wo man sich informiert, was man so alles aufschnappt. Es gibt viele Dinge. Ich glaube, sich mal für einen kurzen Zeitraum oder von mir aus auch noch ein paar Wochen länger, sich an gewisse Regeln zu halten, ich glaube, das kann jeder oder das sollte auch jeder machen. Ich glaube, das kriegt auch jeder hin. Es gibt so Kleinigkeiten. Wie gesagt, der eine regt sich auf, weil am See der Steg irgendwie auch zugemacht worden ist. Und man sagt, ja, warum ist jetzt der Steg zu? Kann die Regierung hier einfach uns irgendwelche Sachen zusperren? Ich glaube, es gibt viel wichtigere Dinge, als sich über solche Kleinigkeiten aufzuregen. Das ist halt jetzt mal so. Ich glaube, wir können das auch mal in ein paar Wochen aushalten, dass wir nicht alles nutzen können, was wir gewohnt sind. Und da sollte sich jeder ein bisschen zurücknehmen. Klar, es geht dann weiter natürlich an kleine Betriebe, an Einzelunternehmer, die natürlich von den Einnahmen leben, für die es natürlich schwierig ist, wenn es heißt, ja, man darf sein Ladengeschäft nicht öffnen, man muss noch zu Hause bleiben, jetzt dauert es vielleicht nochmal bis 1. Mai, vielleicht geht es danach auf. Die sitzen natürlich auf Kohlen zu Hause und die haben natürlich nicht so viel Verständnis oder die wollen natürlich, dass es bald wieder ganz normale Leben zurückkehrt. Aber ich glaube, jetzt ist eben mal eine Phase, wo wir alle auch an den Leuten oder den Leuten das Vertrauen schenken sollten, die uns diese Vorschriften geben, weil ich glaube, es ist einfach notwendig, sonst wird es nicht so als Vorschrift kommen.
Benni, ist das vielleicht auch eine gute Phase, wo die Menschheit vielleicht wieder ein bisschen zusammenwächst? Wie siehst du das?
Ja, ich hoffe es. Also ich habe es vorher schon gesagt, es gibt viele Dinge, die man mitnehmen muss. Ich glaube, jeder kann sich mal so ein bisschen sammeln. Ich nehme mal nur ganz mini kleine Beispiele. Habe ich jetzt auch bei Robby Huhnke Kommentator, Kollege von The Zone, der letztes Mal so einen Post gezeigt hat, wo sich ein Zuhörer, der irgendwie vor ein paar Wochen mal ein Spiel von ihm angehört hat, ihn dann daraufhin auf irgendeinen Facebook-Kanal oder ich weiß nicht genau wo beschimpft hat, weil er irgendwie so Blödsinn geredet hat und sich irgendwie, keine Ahnung, ein paar, ja, wenig Ahnung hat in seinen Augen, der sich dann irgendwie vor ein paar Tagen bei ihm gemeldet hat. Ich sage, du, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, damals, das war völlig übertrieben, völlig dumm von mir, dich da zu beschimpfen, war überhaupt nicht nötig. Das hätte man auch viel anders da sagen können. Und wo man einfach so mal so ein bisschen wieder einen Blick für Dinge kriegt, die wichtig sind und nicht, ja, wir haben es ja täglich gehabt, ab im Stadion, beim Fußball oder in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Beiträgen, dieses anonyme Gehetze, den Leuten gegenüber. Ich glaube, da haben wir vielleicht jetzt eine Phase, wo der eine oder andere kapiert hat, dass es ja ganz andere Dinge in der Welt gibt und dass man vielleicht, oder ich hoffe, der eine oder andere hat auch so eine Phase dann mal verstanden, dass es nicht alles gut war, was man so in der Vergangenheit gemacht hat.
Penny, wir hätten vor 2 Wochen, zumindest sind wir da beide gemeinsam im Dienstplan gestanden, bei der Zone ein Serie A-Spiel kommentieren dürfen. Milan, es wurde abgesagt, was uns natürlich jetzt so ein bisschen zum Fußball bringt. Was glaubst du, welche Auswirkungen hat diese Corona-Krise jetzt auf den Fußball? Also zum einen natürlich auf die Vereine, zum anderen auf den Spielermarkt. Was wird sich da verändern? Was glaubst du?
Ja, die Frage ist halt, wie lang geht es noch? Wie lang wird es weitergehen? Der Trainingsbetrieb rollt ja schon langsam zumindest mal an, aber wann können wieder Spiele stattfinden? Also wir reden jetzt natürlich erstmal nur von den Profis, also von den Profiligen. Wann kommen die Zuschauer wieder dazu? Wann kommen die Einnahmen dazu? Da hängt ganz vieles dran, wie es für die Vereine überhaupt weitergeht. Wir haben die Problematik natürlich jetzt, wenn die Spiele in den Mai, in den Juni reingehen, die Verträge laufen am 30.06. teilweise aus, gelten die dann noch über das Ende hinaus? Heute kam wieder eine Meldung, ja, das wird eventuell so kommen, das muss natürlich alles wieder geklärt werden. Also das sind ja alles Sachen. Solange wir nicht wissen, wann es weitergeht, glaube ich, ist es auch für die Vereine natürlich ganz schwer. Die sind natürlich alle im Austausch, die haben mit Sicherheit die eine oder andere Information schon mehr, die wir vielleicht jetzt nicht haben, aber natürlich davon hängt die ganze Planung ab, wie die Vereine, wie es weitergeht und ob sie dann überhaupt auch finanziell überleben können.
Aber Benni, glaubst du, dass dieser Gehälterwahnsinn jetzt mal zu Ende ist, dass das jetzt in die andere Richtung vielleicht geht?
Ja, ist auch die Frage, wie schnell geht es wieder weiter, wie schnell ist man wieder in der Normalität, wenn die Einnahmen natürlich da sind, dann haben die Vereine auch wieder die Möglichkeit, das Geld zu investieren. Ich glaube, es ist ganz klar, die Einnahmen oder durch hauptsächlich natürlich auch Fernsehen, die sind enorm gestiegen, deswegen konnten natürlich auch die Wettkämpfe um die Spieler auf mehrere Vereine verteilt werden, deswegen hat man sich natürlich gegenseitig hochgeboten, die Ablösesummen sind in die Höhe geschnallt, die Gehälter sind nach oben gegangen. Wenn die Vereine nicht mehr so viel Einnahmen haben, müssen sie natürlich da auch wieder zurückgehen. Also zweite Liga, dritte Liga, die können keine Ablösesummen mehr zahlen. Die Gehälter, ja, ist noch möglich, aber natürlich wird, wenn die Vereine nicht mehr die Summen an Einnahmen haben, natürlich auch sich das auf die Gehälter und Ablösesummen niederschlagen. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem ganz gewaltig großen Einbruch kommt, weil auch der sportliche Wettbewerb, die Qualifikation für die Champions League zu gewinnen, Runden weiterzukommen, da verdient man überall Geld und da brauche ich natürlich auch die besten Spieler für und dafür werden auch in Zukunft Geld bezahlt werden müssen, wenn man eben die besten Spieler haben will.
Ja, aber wenn man jetzt mal vergleicht, ein Julian Weigl ist zum Beispiel für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Benfica Lissabon gewechselt. Er war mal kurzzeitig Nationalspieler, aber wir reden jetzt von 20 Millionen Euro. Ist das ein Wahnsinn, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist alles natürlich wahnsinnig realitätsfremd. 20 Millionen, der eine für 50, der andere für 100. Man muss natürlich dann auch sehen, der Wechsel für 20 natürlich zu dem Verein, man weiß, der Verein, der ihn verkauft hat, hat natürlich wieder viel Geld eingenommen. Wenn die nicht Spieler haben wollen, müssen sie auch wieder mehr Geld bezahlen. Also das ist letztendlich auch so ein Domino-Effekt. Früher hat man halt dann 5 Millionen bezahlt, was schon viel war. Dafür hat dann der Verein, der 5 bekommen hat, auch wieder das Geld investieren müssen. Das Geld ist dann einfach immer im Umlauf. Es ist einfach viel zu viel Geld. Aber klar, wenn natürlich alle irgendwie so ein bisschen Einbußen haben, dann wird das mit Sicherheit, oder ich hoffe es, natürlich auch wieder ein bisschen normaler werden. Es würde auf jeden Fall allen gut tun, wenn dieser Wahnsinn mit diesen Ablösesummen natürlich wieder ein bisschen eingeschränkt werden würde.
Was mich so ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt, von der dritten Liga ganz zu schweigen, dass da die Finanzen nicht ganz so da sind wie in der ersten und zweiten Liga, das war klar. Aber dass bei 13 Vereinen der ersten und zweiten Liga laut Kicker Insolvenzgefahr herrscht, das hat mich sehr überrascht. Wie hast du darauf reagiert? Und ist das nicht irgendwie bedenklich, wenn nach ein paar Wochen quasi dann schon diese Nöte herrschen in der Bundesliga?
Ja, die Frage ist, mit welcher Planung rechnen Sie natürlich jetzt? Haben Sie jetzt geplant, ja, wenn natürlich bis Ende des Jahres, was man natürlich auch schon gelesen hat, keine Spiele mehr stattfinden, dann haben wir natürlich keine Chance mehr zu überleben. Haben Sie gesagt, ja, okay, wenn jetzt bis Ende des Jahres nur Geisterspiele stattfinden, man weiß natürlich nicht genau, was für eine Planung der ein oder andere Verein da herangezogen hat. Viele haben wahrscheinlich auch nicht dementsprechend nur das Geld ausgegeben, das sie haben, sondern vielleicht auch schon viel Geld ausgegeben, das sie eingeplant haben, eben durch in der Phase einen sicheren Klassenerhalt, einen Verkauf, den man vielleicht schon geplant hatte für den Sommer, die kommenden Fernseheinnahmen. Ja, plötzlich sind die jetzt gar nicht mehr sicher und dann ist man natürlich in der Zwickmühle, dann ist das Geld vielleicht schon weg, das man da eingeplant hat. Also das sind ja so Sachen, die da kann man natürlich nur spekulieren, aber das wäre ja nichts Ungewöhnliches, dass der ein oder andere sich da ein bisschen verspekuliert hat.
Ja, aber Benni, wo sind denn die Rücklagen? Also offenbar hat nur der FC Bayern dieses Festgeldkonto.
Dass die natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr gut gearbeitet haben, das beweisen sie ja immer Jahr für Jahr, wenn sie ihre Zahlen vorlegen. Ja, das ist schwer zu sagen. Also nicht umsonst haben wir jedes Jahr irgendwie, wenn es um die Lizenz geht, der ein oder andere Verein, der da beißen muss, dass es überhaupt noch hingeht, der eine wieder mit Punktabzügen, weil das nicht gepasst hat. Es ist halt leider so, dass halt nicht überall fähige Leute am Werk sind oder waren und das macht sich dann natürlich in solchen Zeiten auch bezahlt.
Momentan macht schon den Anschein, dass die DFL da sehr bemüht ist, was die Erst- und Zweitligateams angeht. Für die dritte Liga ist die DFB zuständig. Korrigiert mich bitte, wenn ich heute Nachmittag beim Rasenmähen irgendwas verpasst habe, aber irgendwie ist es schon sehr bedenklich, Benni, oder? Wenn man vom DFB gar nichts hört, wann es mit der dritten Liga weitergehen soll, wie es weitergehen soll, das ist irgendwie ein bisschen sehr still.
Ja, gebe ich dir recht, habe ich jetzt auch wenig gelesen, wie es weitergehen soll. Meine Hoffnung ist einfach nur, was ich eigentlich positiv wäre oder gut finden würde, wenn man nicht einfach immer zwischendurch wilde Wasserstandsmeldungen rausgibt, obwohl man noch gar keine klaren Erkenntnisse hat, sondern sich wirklich auch so lange bedeckt hält, bis man wirklich auch den klaren Plan, die klaren Aussagen hat. Okay, wir wissen, okay, am 1. Mai können wir starten. Wir haben Zeit, zwei Monate, um das durchzuziehen. Wäre natürlich gut, wenn man dann eben nicht irgendwelche wilden Spekulationen ins Leben ruft. Andererseits für uns, wir warten halt immer, speziell was jetzt 60 und die dritte Liga betrifft, wie geht es denn da eigentlich weiter?
Ist die dritte Liga beim DFB richtig platziert oder würdest du auch das befürworten, dass sie möglicherweise eher professionell aufgezogen wird und auch möglicherweise in der DFL Anschluss bekommt?
Würde ich auf jeden Fall befürworten. Für mich sind es erste, zweite, dritte Liga. Das sind für mich die drei Profiligen. Und dann geht es wirklich, dann ist schon ein gewaltiger Unterschied zur Regionalliga. Da sind auch teilweise, da können wir auch zu uns in die Regionalliga Bayern gehen, da sind ja 10, lass 10, 12, 13 Vereine sein. Wenn du da unter der Woche Spiele hast, dann müssen die Spieler noch tagsüber arbeiten gehen, um am Abend dann zum Spiel zu kommen. Also das ist ja wirklich, da gibt es ein, zwei, drei Vereine, die natürlich auch professionell arbeiten und auch trainieren. Aber der Unterschied zu Liga 3 ist schon enorm groß und deswegen gehört für mich eigentlich die dritte Liga auch zu den zwei Profiligen mit oben dazu.
Und Benni, die Schere eben von den TV-Geldern ist halt auch enorm, wenn man überlegt, in der dritten Liga bekommt jeder Verein 1,28 Millionen Euro und in der zweiten Liga die schlechtesten Vereine oder beziehungsweise die erst kurzzeitig in der zweiten Liga sind, bekommen dann 8, 9, 10 Millionen Euro. Also die Schere ist schon gewaltig.
Ja, also ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir mit 60 in der zweiten Liga um den Aufstieg in die Bundesliga gekämpft haben oder das Jahr für Jahr probiert haben, weil eben auch die Töpfe natürlich in der ersten Liga viel größer sind. Noch extremer ist es natürlich auch, was das Überleben betrifft, für die Drittligavereine den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen. Deswegen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten, verantwortlich, die man aus der dritten Liga hört, die sagen, ja, in der dritten Liga kann man nicht lange überleben, wir müssen schnellstmöglich nach oben.
Ja, was uns zum TSV 1860 bringt, das wäre natürlich wünschenswert, wenn der schnellstmöglich nach oben kommen könnte. Tabellarisch hat das ja wahnsinnig gut ausgesehen bis vor der Corona-Pause. Jetzt müssen wir uns natürlich so ein bisschen die Fragen stellen, ob der TSV das finanziell durchhält. Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel, der hat ja zuletzt betont, dass die Liquidität bei 1860 gesichert sei. Kannst du dir vorstellen, dass der TSV 1860 das längerfristig durchhalten kann?
Also wirklich auch schwer zu sagen. Ich glaube, erstmal mache ich mir da tatsächlich weniger Sorgen. Der Verein, da hat sich dann doch immer wieder irgendjemand gefunden, der dann wieder zur Hilfe schreitet. Aber klar, auf Dauer ist es auch nicht, auch für 60 nicht möglich. Kurzfristig gesehen ist es mit Sicherheit so, dass es klappen würde. Trotzdem auch da wird man schauen müssen, wann geht es weiter, wann kommen die Einnahmen, wie sieht es mit den Fernsehgeldern aus, etc. Dann weiß ich auch, welche Verträge kann ich verlängern. Ich glaube, es laufen, muss ich lügen, irgendwie 15, 16 Verträge aus. Wen kann ich behalten, wen kann ich mir noch leisten? Das ist ja in so der Situation, ja, die Frage, ist es jetzt gut, dass die Verträge auslaufen, weil man ja vielleicht finanziell zurückstecken muss und dann froh ist, den einen oder anderen nicht mehr bezahlen zu müssen? Oder ist es jetzt gerade in so einer positiven Situation, wie die Löwen ja waren, sie kommen oben immer näher ran, spekulieren sogar vielleicht noch mit dem Aufstieg, dort Vertragsverhandlungen zu führen mit den Spielern, die man unbedingt behalten will, wäre natürlich ideal. Aber natürlich nicht zu wissen, was kann ich, welches Budget, welchen Etat habe ich zur Verfügung, macht es natürlich auch unglaublich schwer.
Günter Gorenzel kann momentan ja gar nichts machen. Es liegt ja alles auf Eis momentan, weil er nicht weiß, mit welchem Budget er im nächsten Jahr planen kann. Also so wichtige Leistungsträger wie Sascha Mölders, wie Efkan Begaloglu, wie Timo Gebhardt, wie Aaron Berzel, mit diesen Spielern kann er momentan gar nicht verlängern.
Ja, richtig. Also ich bin mir sicher, man tastet das alles ab und versucht das irgendwie so ein bisschen aufzustellen. Was ist, wenn wir morgen Bescheid kriegen, wann geht's weiter, dann haben wir sofort hier ein paar Zahlen vielleicht auf dem Tisch. So könnten wir uns einigen. Aber klar, das Positive oder das Gute vielleicht ist, die anderen Vereine haben natürlich die gleichen Probleme und ein Sascha Mölders, die Interessenten, die dann vielleicht noch da sind, die Clubs, die für ihn noch in Frage kommen, die haben natürlich auch das Problem, ja, geht's, steigen wir vielleicht auf, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, wie können wir mit ihm verhandeln, also da gehört natürlich dann auch ein bisschen ja, Glück dazu, im richtigen Moment dann auch da vielleicht den Deckel drauf zu machen, aber wie gesagt, das ist alles ganz schwer, weil man natürlich nicht weiß, wie es weitergeht. Trotzdem, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich gehe natürlich schwer davon aus, dass die Vereine, die ja auch ständig immer untereinander im Kontakt sind, natürlich die ein oder andere Info ja oder stündlich, täglich abgedatet werden und somit natürlich auch mehr wissen, wie es demnächst weitergehen könnte.
Benni, du warst 2017 ganz nah dran am Engagement beim TSV 1860. Da hat der Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik dich quasi als Assistent des damaligen Geschäftsführers INR aufbauen wollen, der dann auch relativ schnell wieder weg war, weil er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hatte und sich gedacht hat, oh Gott, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Wie,
weit war das damals bei dir?
Ja, das war natürlich schon sehr interessant, eine spannende Aufgabe. Genau das, was ich mir natürlich damals vorgestellt und erhofft hätte, an einem wirklich an der Seite von einem, der sich wirklich auskennt, der Erfahrung hat, von dem man sich vieles abschauen kann, vieles lernen kann, an der Seite ein bisschen ja, einerseits zu lernen, andererseits auch ein bisschen natürlich mitzuhelfen, weil ich natürlich auch den Verein kenne, gekannt hätte, ihm natürlich auch da vielleicht weiterhelfen könnte. Deswegen wäre das natürlich eine Aufgabe gewesen, die äußerst interessant gewesen wäre. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte das funktioniert. Vielleicht wäre es nach 2-3 Monaten auch schon wieder zerschlagen gewesen, keine Ahnung. Aber an sich die Position, die wäre wirklich sehr spannend gewesen. Ich glaube, ja, wenn man das nicht, ja, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, der Marcel Schäfer in Wolfsburg, so eine ähnlich, so eine spannende Aufgabe, der natürlich an der Seite vom Schmadtke da viel lernen kann, selbst aber natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen kann, oder nicht nur ein bisschen, sondern viel. Und ja, das wäre so auf jeden Fall ein Bereich, eine Aufgabe gewesen, die mich sehr interessiert hätte.
Benni, wer hat denn da die Gespräche damals mit dir geführt?
Ja, der INR kam ja erst im Frühjahr gegen Ende der Saison. Von dem her war das immer noch gar nicht so lang klar, wann er denn wirklich anfangen würde. Am Anfang gab es eben nur die Gespräche mit 60, bis dann eben mal zumindest, ja, es war, sagen wir mal so, es war nicht ganz klar. Man hat natürlich erhofft, mich da wieder für den Verein gewinnen zu können. Was könnte ich machen? Wie könnte das aussehen? Ich habe dann gesagt, hier, ich zeige euch mal, wie ich mir das vorstellen könnte, wo ich mithelfen könnte, was für mich interessant wäre. Und daraufhin hat man dann eben auch das für ganz gut gefunden, was dann am Ende dazu geführt hat, dass natürlich sowas der neue Geschäftsführer INR am Ende entscheiden muss. Und es natürlich sich so lange gezogen hat, bis er auch da war. Was dann natürlich zur Folge hatte, dass erstmal ein Gespräch mit ihm stattfinden musste. Das ist auch geschehen. Also ich habe mich dann mal mit ihm getroffen, besprochen. Aber zu viel mehr kam es dann auch nicht, weil er dann kurze Zeit später ja auch schon wieder weg war.
Seitdem, glaube ich, das wäre die erste Frage, herrscht ein bisschen Stillstand mit dir und den Löwen. Da gibt es immer wieder so Gerüchte, die da getuschelt werden, dass du zu viel Geld verlangt hättest. Ich glaube, damit können wir jetzt erstens aufräumen. Und zweitens die Frage, warum, glaubst du, tun sich manche beim TSV 1860 so schwer, ehemalige Spieler einzubinden im Verein?
Ja, schwierige Frage. Also ich meine, erstmal muss man sagen, nur weil jemand natürlich ein ehemaliger Löwenspieler ist, der vielleicht als Spieler erfolgreich war oder für den Verein Gutes getan hat oder gut gespielt hat, berechtigt noch lang keinen oder nicht automatisch einen auch im Posten im Verein zu übernehmen. Also das ist das Wichtigste. Also man kann nicht sagen, ja, der hat mal bei 60 gespielt, der macht das, der hat mal gespielt, der macht das, weil man gehört, es gehört natürlich schon auch...
Wenn ich dazwischen grätschen darf, aber dann gibt es einen wie einen Benny Laut, der sich auch noch unfassbar mit dem Verein identifiziert.
Ja, genau, darum geht es ja. Also, dass sich die Leute, die Verantwortlichen, dann eben auch die Mühe nehmen, die Mühe geben, okay, wir haben hier vielleicht was Interessantes, hier was Interessantes, wer kommt in Frage? Mal das eine oder andere Gespräch suchen, könnte das interessant werden, könnte dazu passen, was hat er bisher nach seiner Karriere gemacht, hat er da Ahnung, wie gesagt, das ist die Aufgabe des Vereins, rauszufinden, ob auch ein ehemaliger Fußballer auf die Position passen könnte, und das allein ist es ja schon. Also ich glaube, rauszufinden, ist er dafür prädestiniert. Er hat der ehemalige Spieler natürlich viel Ahnung, jetzt in meinem Fall, was den Verein betrifft. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, was alles passieren kann bei den Löwen. Dann geht es darum, ja, hat er auch die Fähigkeiten für die Position, die wir vielleicht gerade suchen. Und das muss man natürlich rausfinden. Also wie gesagt, ich bin ganz weit davon zu entfernt, dass man sagt, ja, ehemalige her, weil es ist auch nicht jeder ehemalige Fußballer prädestiniert dafür, den einen oder anderen Job in einem Verein auszuüben.
Benni, du hast die Fähigkeiten angesprochen und du hast einen Trainer-A-Schein und ein abgeschlossenes Sportmanagement-Studium. Wo siehst du dich, als Trainer oder eher im Management?
Ja, ich habe schon versucht, nach der Karriere dann eben oder auch teilweise während der Karriere dann schon mich da auf beide Richtungen zu schlagen, weil die Zeit natürlich auch da war, die Trainerscheine zu machen, ein Sportmanagement-Studium zu absolvieren, um sich einfach auch weiterzubilden. Ich schaue mir viele Fußballspiele an, vor allem U15, U17, U19, auch die Spiele, um einfach auch zu sehen, wie ist das Niveau, wie sind die Spieler, wer macht was für Arbeiten. Mal nach Salzburg geblickt, in die Akademie, wie läuft es dort, was machen die? Also einfach um sich schauen, viel aufzusammeln, um dann eben auch rauszufinden, was einem Spaß macht. Ich habe natürlich hier in Grünwald mal die F-Jugend trainiert, wo mein Sohn gespielt hat. Ich habe, wie gesagt, die Trainerscheine gemacht. Aktuell, ja, spüre ich jetzt, würde ich jetzt momentan sagen, ja, so auf dem Platz stehen ist jetzt, oder anders gesagt, diese Planungen, was den Verein betrifft, das Management-mäßig zu übernehmen, das würde mir momentan vielleicht eher Spaß machen, als auf dem Platz direkt zu stehen. Wenn man es dann macht, kann es sein, dass sich das vielleicht irgendwann mal ändert. Also ich habe man ja auch viele Trainer, Manager gesehen, die mal dann gemerkt haben, okay, ja, Manager, Sportdirektor etc., was auch immer, ist gar nicht meins, weil ich will doch lieber ganz nah bei der Mannschaft sein und auf dem Platz stehen. Wie gesagt, das wird man dann irgendwann rausfinden, wenn man das macht. Deswegen habe ich nicht gesagt, ja, ich werde niemals Trainer, sondern auch die Scheine inklusive der A-Lizenz habe ich gemacht, durchgezogen. Ist auch eine Sache, die mir mit Sicherheit Spaß machen könnte. Aber aktuell würde ich sagen, ja, bin ich nicht oder spüre ich es jetzt nicht so zu sagen, okay, ich will Trainer werden, ich will auf dem Platz stehen. Von dem her aktuell eher tendiere ich so, was eine Management-Schiene betrifft. Aber wie gesagt, auch da kann man nicht einfach irgendwo anfangen und loslegen und man kann alles, sondern auch da muss man sich natürlich irgendwo mal reinarbeiten.
Das war also der erste Teil von Radis Erben mit Benni Laut. Und wir freuen uns auch schon auf die nächste Ausgabe und da werden wir sehen, dass der Abschied von Benni Laut vom TSV 1860 alles andere als harmonisch verlaufen ist.
Da frage ich mich halt, ja, was denken sich da die Leute dabei? Also will man da einen irgendwie noch eins auswischen?
Auch morgen sind wir wieder da mit einer Ausgabe von Radis Erben mit Benni Laut. Dann gibt's den zweiten Teil. Bis dann. Servus.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Im Frühling steigt so einiges, die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.